Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Und heute ist es soweit. Ich kann mich nicht mehr länger drücken. Auch wenn ich es nicht gerne mache, aber wir müssen über die Sixers reden. Und das ist zurzeit kein so großer Spaß. Damit es aber nicht ganz so deprimierend wird, mache ich es natürlich nicht alleine und habe mir den guten Patrick reingeholt. Moin, Patrick.
Hi, Christian.
Fangen wir mal gerade so an. Also erstmal, wir wollen natürlich nicht nur über die Sixers reden.
Das wäre ein bisschen arg deprimierend, ja.
Ja, ja. Nein, das mal auf gar keinen Fall. Es wird auch um andere Verletzungen gehen. Also das ist jetzt noch nicht wirklich positiv. Aber wir haben uns als Team noch die Knicks rausgesucht, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Das kann man ein bisschen positiv deuten, aber auch sich fragen, wie das langfristig weitergeht für die Knicks und wie es in den Playoffs aussieht und so weiter. Aber darüber reden wir gleich. Ich würde sagen, wir starten mal so rein. Du schaust ja ziemlich viele Spiele auch live und so. Wie sieht es denn aktuell mit den Sixers aus? Kommen die da auch irgendwie vor, dass das eher Zufall, dass die in deiner Playlist sind?
Nee, die Sixers vermeide ich tatsächlich so gut, wie es geht. Ich glaube, das kann man auch aktuell niemandem verübeln. Ja, zu Beginn der Saison gab es ja schon diverse Verletzungsprobleme und dann ging das für mich eigentlich immer so weiter, dass ich immer mehr drauf verzichtet habe. Also ich habe vor einer guten Woche, habe ich sie mal noch gesehen, weil sie gegen die Warriors gespielt haben. Da habe ich mir das Spiel dann natürlich gegeben.
Das haben sie gewonnen.
Ansonsten, ja, genau, das haben sie sogar gewonnen. Also die war tatsächlich ein bisschen überraschend, meiner Meinung nach. Ich glaube, die hatten da vorne einen 9-Game-Losing-Streak und die Warriors waren auf einer Winning-Streak von 5-6 Spielen oder so. Aber leider für Warriors-Fans ging es da dann genau andersrum aus. Aber ja, ich weiß nicht. Also die Sixers sind irgendwie sehr, sehr anstrengend, dieses Jahr anzuschauen. Einfach, weil man nie so genau weiß, wer jetzt genau spielt. Ist jemand fit oder nicht? Also im Spiel gegen die Warriors haben zum Beispiel Paul George und Maxi gespielt. Auffällig war da dann aber, dass Quentin Grimes 44 Punkte aufgelegt hat. Der war dann da so der Held des Spiels. Du hast ja schon angesprochen, Verletzungssorgen. Joel Embiid ist jetzt komplett raus für die Saison und damit kann man eigentlich auch die Sixers für diese Saison so ein bisschen beerdigen, muss man sagen. Also die sind aktuell 12. in der Eastern Conference, sind quasi haben die gleiche Bilanz wie die Brooklyn Nets auf 11, aber sind quasi schon deutlich hinter den Bulls und den Hawks, die quasi um die letzten zwei Play-in-Plätze kämpfen. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass bei den Sixers mittlerweile jedem klar ist, dass das auch nichts mehr wird irgendwie dieses Jahr. Und ich finde, das sieht man den Spielen auch einfach an. Also teilweise hat man da dann mal so Explosionen von einzelnen Spielern, wo dann wieder ein bisschen was kommt. Also sei es dann mal ein Tyrese Maxey, der dann irgendwie durchtritt, oder wie ich schon gesagt habe, Quentin Grimes in dem einen Game, der dann ganz ordentlich aufgezockt hat. Aber insgesamt, keine Ahnung, also das sieht für mich einfach nicht mehr so cool aus. Und das ist dann ein Team, was ich mir in der aktuellen Phase nicht mehr geben muss. Da gibt es dann in der Liga gerade nach der Trade-Deadline jetzt so viele spannende neue Teams, noch Contender, die man sich genauer anschauen will. Oder selbst bei den Losing-Teams gibt es ja irgendwelche spannendere Projekte. Also keine Ahnung, dann schaue ich mir fast lieber die Wizards an und schaue mir deren Rookies und Second-Year-Player an, als dass ich mir dann bei den Sixers ein Spiel reinziehe, wo ich genau weiß, wenn Paul George und Maxi nicht wirklich fit sind. Also Paul George kämpft ja auch schon so die halbe Saison irgendwie mit gesundheitlichen Wehwehchen immer mal wieder. Und Tyrese Maxey als erste Option ist halt in 2025 einfach auch keine Lösung, muss man sagen. Dementsprechend fallen die Sixers bei mir raus, muss ich sagen. Wie schaut es bei dir aus als Fan?
Ja, es ist ja nachvollziehbar, dass es bei dir so ist. Bei mir, ich schaue natürlich immer schon noch mal rein. Wenn man die Sixers jahrelang verfolgt, dann kommt man nicht so ganz davon weg. Aber es ist halt frustrierend, weil du hast angesprochen, diese Losing-Streaks. Es ist halt so unbeständig, ne? Also wir hatten diesen Start in die Saison, 2-12. Und jetzt, wenn man auf die letzten Spiele schaut, waren wir bei 2-13 wieder. Zwischendrin lief es ja sogar mal in einer ganz kurzen Phase, haben sie mal 6 von 7 Spielen in Folge gewonnen. Das war so um Weihnachten rum ungefähr. Da dachten viele auch, okay, jetzt kommen sie langsam irgendwie rein. Und irgendwie wird es dann schon fürs Play-in reichen und dann schauen wir einfach mal, was geht. Dann sind halt alle möglichen Dinge passiert. Und das Problem ist, und deswegen tue ich mich manchmal auch schwer reinzuschauen, ist halt, du zurzeit weißt du irgendwie oft schon, es wird einfach so behäbig werden. Es ist an so vielen Ecken schwierig. Dann ist Embiid raus. Der hat jetzt in seinen Spielen nicht unbedingt so viel geholfen, das muss man halt auch mal sagen. Paul George, ja, und untertrifft die Erwartung halt leider total. Und ja, wie du sagst, das sind halt immer mal so ein paar Spieler. Yabusele war das in manchen Punkten der Saison am Anfang, der gut aussah. Natürlich am Anfang McCain, der lange schon raus ist. Grimes jetzt zuletzt immer mal. Aber das sind halt alles nur so kleine Momente, ne? Und dann hast du, ich weiß nicht, das Frustrierende, was noch dazu kommt, ist, dass man jetzt das Gefühl hat, eigentlich ist klar, dass man tanken müsste. Und dann passieren, dann zeigen sie keine guten Momente oder sowas. Aber es ist alles irgendwie, eigentlich müsste man die Spieler fast noch mehr rausnehmen. Aber gut, ich sag mal, sie verlieren trotzdem, also es geht in die richtige Richtung. Und wir können es ja noch mal so ein kleines bisschen aufdröseln. Bei Embiid, die Situation ist halt, schwierig. Ich muss sagen, für mich schließt sich da fast so ein bisschen Kreis gerade. Ich bin ja relativ spät zur NBA gekommen, vor 10 Jahren ungefähr. Das war gerade der Moment, in dem Embiid in die Liga kommen sollte. Die Jüngeren werden es nicht mehr wissen. Er ist ja damals die ersten 2 Jahre direkt ausgefallen wegen Verletzungen. Kam erst dann verspätet in die Liga rein. Mit dieser Story habe ich eigentlich fast zur NBA gefunden. Und jetzt, ja, geht die Geschichte halt wieder weiter. Und er ist mit seinen ganzen Meniskus-Problemen wieder draußen. Letztes Jahr OP. Und so richtig in Tritt kam er bisher überhaupt nicht. Weiß nicht, hast du von dieser Geschichte gehört, die Chandler Parsons geteilt hat, dass er eventuell zu einer Behandlung nach Deutschland kommen könnte? Also geht es um solche Injektionsbehandlungen, körpereigenes Blutplasma. Also wer empfindlich ist, nicht so genau zuhören, aber das sind Sachen, die Kobe halt auch schon gemacht hat. Hast du die Geschichte gehört?
Ja, ich habe es so am Rande mitbekommen, aber ich habe das dann nicht näher verfolgt, weil das für mich dann, also wenn das soweit ist, dann würde ich mir das genauer anschauen, aber aktuell, mir das zu viel Hörensagen noch.
Ja, klar. Deswegen aktuell ist eben der Stand, dass man sich die verschiedenen Optionen anschaut. Klar ist jetzt, dass diese, naja, ich sag mal, konservativere Variante irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Vielleicht ist er auch zu früh wieder schon reingekommen. Ist alles schwierig zu beurteilen. Aber wie du sagst, wir müssen halt abwarten. Nur das Problem ist halt, so viel Zeit hat Embiid nicht mehr, ne? Und die Frage ist, wann kehrt er überhaupt zurück? Dieses Jahr vermutlich gar nicht mehr. Damit meine ich jetzt das Kalenderjahr. Und dann irgendwann nächste Saison. Und dann schrumpft diese Timeline halt schon. Was mich immer so ein kleines bisschen optimistischer noch macht, ist perspektivisch, dass man ja noch ein paar Spieler hat, mit denen es dann die Zukunft gehen kann. Ne? Also selbst wenn sie jetzt irgendwie herausstellen sollte, dass Embiid gar nicht mehr in Tritt kommt, dass er nie wieder irgendwie an seine MVP-Form herankommt, hast du natürlich einen Maxi in der Pipeline, du hast einen Jared McCain in der Pipeline, vielleicht jetzt einen guten Pick. Und das ist halt für mich jetzt das Entscheidende. Ne? Also die Sixers würden ihren First-Round-Pick dieses Jahr bekommen, wenn er unter den Top 6 landet. Sonst geht er wohin?
Nach Oklahoma, natürlich. Ja. Wohin sonst?
Ist die einfachste Frage. Selbst wenn du jetzt keine Ahnung davon gehabt hättest, hättest du es mit hoher Wahrscheinlichkeit erraten können. Wenn er eben tiefer landet, dann nicht. Das Problem ist jetzt, man kann sich natürlich anschauen, wo sie stehen und so weiter. Aber dadurch hast du ja den Pick noch nicht gesichert oder nicht, sondern du hast ja nur eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und es kann eben auch sein, dass sie irgendwie das 5-schlechteste Team sind, aber dann trotzdem der Pick irgendwie bei 7 oder 10 landet. Kann auch sein, dass er bei 1 oder 2 oder so landet. Ja, aber ich denke, die Strategie ist jetzt klar, oder?
Ja, die muss eigentlich völlig klar sein. Also wenn man jetzt nicht mehr versucht, da unter die schlechtesten Teams reinzukommen, dann weiß ich auch nicht genau, warum man das überhaupt noch machen sollte. Also aktuell geht das Team ja nirgends hin. Es ist ja auch nicht so, dass man, wenn man sagt, wir kommen auf Platz 10, dann ist Embiid für die Playoffs wieder da. Es ist ja schon klar, dass der ausfallen wird. Ich glaube, vor ein paar Wochen war das vielleicht noch so eine Hoffnung, an die man sich klammern konnte, dass man irgendwie dann ja vom Play-In quasi das Feld von hinten aufrollen kann, so wie es die Heat teilweise schon mal gemacht haben. Aber in der aktuellen Verfassung ist das wirklich einfach keine Option und dann muss das Team halt jetzt einfach den Stecker gezogen bekommen. Also so leid mir das für die einzelnen Spieler dann auch tut, aber das macht ja da einfach keinen Sinn. Also Tyrese Maxey, der wird vermutlich noch auf die 65 Spiele kommen wollen. Vielleicht schielt man da in Richtung All-NBA. Das finde ich ein bisschen komisch, weil dazu, glaube ich, ist er dieses Jahr nicht ganz auf dem Level, auf dem andere Spieler waren. Und gerade bei Paul George, da haben wir ja, habe ich es vorhin auch schon gesagt, also der hatte so viele Kleinigkeiten diese Saison schon irgendwie gehabt oder dann mal so schlechte Phasen über mehrere Spiele gehabt, die einfach nicht gut aussahen. Jetzt vor kurzem kam diese Meldung, die er scheinbar rausgegeben hatte, dass er sich jetzt seinen Podcast pausiert und es erstmal auf Basketball konzentrieren will, ich dachte erst, ich werde verarscht von dieser Meldung. Ich musste erst noch zweimal nachlesen, ob das wirklich eine seriöse NBA-Quelle ist, die das gerade gepostet hat oder ob ich quasi von NBA Central oder so verarscht werde, aber das war scheinbar ernst gemeint und dementsprechend da hoffe ich auch, dass man ihm jetzt nochmal eine längere Pause geben kann. Der ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste mit seinen mittlerweile schon 34, bald 35, du hast es angesprochen, Embiid, der wird jetzt dann auch 31. Also man muss einfach hoffen, dass der nächstes Jahr dann wieder angreifen, Steckstich eingreifen kann und dass man dann einfach nochmal ein Team um die drei aufbauen kann, also Maxey, George und Embiid, und dass es dann nochmal klappt, weil dieses Jahr muss es dann einfach darum gehen, dass man irgendwie in dieser Top 6 bleibt. Ob das besonders realistisch ist, muss man dann einfach mal schauen.
Ja, die Hoffnung muss halt die sein, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Embiid irgendwie im ersten Teil der Saison fit ist, aber wenn man mal davon ausgeht, dass er vielleicht im zweiten Teil der Saison der Regular Season zurückkehrt, also vielleicht ungefähr zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt haben, wieder imstande ist, weil er wird sich richtig Zeit lassen, da bin ich mir sehr sicher. Er wird vielleicht frühestens irgendwie Anfang des Jahres wieder am Start sein. Und ich glaube, das Team kann theoretisch mit einem weiter verbesserten Maxey, mit Jared McCain, der dann wieder im Start ist, vielleicht so ein paar Verbesserungen im Kader. Mal schauen, wie Quentin Grimes sich da jetzt weiterentwickelt, der jetzt einen ganz guten Eindruck macht. Gucken, wie es eben dann auf Big zum Beispiel weitergeht. Ich denke, Yabusele ist da wieder ein Name. Und möglicherweise einem jungen Spieler, der reinkommt, vielleicht sogar irgendwie schon ein bisschen helfen kann. Wenn du mit diesem Team eine gute Regular Season spielst und dich die ganze Zeit irgendwie in diesem Play-In-Feld hältst oder so, dann und Embiid dann zurückkommt, könntest du vielleicht in den Playoffs doch irgendwie angreifen. Und ansonsten geht es eben um diese zweite Timeline, wenn das alles nicht funktioniert, wie ich vorhin gesagt habe. Die Perspektive rund um Maxey dann. Wenn man sich jetzt, wie gesagt, die Odds oder die Position so ein bisschen anschaut, vieles geht halt dann auch nicht mehr. Also ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sie noch von den Hornets und den Wizards eingeholt werden. Das sind jetzt schon 7 bzw. 9 Siege Rückstand. Genauso die Pels mit, sind sie jetzt 4 Siege dahinter. Die könnten sie vielleicht noch, von denen können sie vielleicht noch eingeholt werden. Die Jazz werden sie nicht mehr einholen. Also wenn es richtig gut läuft, werden sie vielleicht das 5 schlechteste Team sein. Gut, da geht es ja nur um ein paar Prozente im Endeffekt. Genau. Wie gesagt, Quentin Grimes war so ein Name, du hast ihn vorhin auch mal erwähnt, der ist mir ganz positiv aufgefallen. Jetzt nicht nur wegen seinen Outbursts, sondern spannend fand ich, er hat eigentlich das erste Mal jetzt so in seiner Karriere wirklich angefangen, viel für sich selbst zu kreieren, also ungefähr die Hälfte seiner Punkte. Da war er weit von entfernt, also eher so im Bereich Dallas so knapp 30%, davor bei Knicks eher so 10%, also eigentlich jemand, der eher auf andere angewiesen war. Jetzt in dieser kurzen Phase macht er recht viel für sich selbst. Das kann man mal so ein bisschen beobachten. Aber natürlich ist das auch alles limitiert, was er zeigt. Und es wird der ein oder andere wird jetzt noch glänzen. Das darf man vielleicht auch nicht immer überbewerten.
Ja, genau. Jetzt gerade im März geht er dann doch in die saure Gurkenzeit. Ist falsch gesagt, aber in die Zeiten, in der quasi andere Teams dann ihre Stars teilweise resten oder einfach nicht mehr so oft zocken, wie man das zu Beginn der Saison gesehen hat. Und dann gibt es ja doch immer mal wieder irgendwelche jungen Spieler, die Sachen zeigen, die wir davor jahrelang nicht gesehen haben oder so. Von dem her mal schauen, ob da die Sixers noch irgendwelche Zufallsspieler finden, die nochmal irgendwie 30, 35 Punkte auflegen können.
Ja, absolut. Bin gespannt, aber ich hoffe, das nächste Mal reden wir über die Sixers, wenn sie in der Lottery dann an, weiß nicht, 2 oder 1 gelandet sind. Das warten wir mal ab. Es wäre erstmal wichtig, dass sie überhaupt den Pick bekommen. Wie gesagt, wenn sie tiefer 6 fallen, dann darf OKC sich den nächsten Spieler in seine Galerie reinstellen. Übrigens damals zustande gekommen durch den glorreichen Danny Green Trade 2020. Das heißt, die Sixers haben Danny Green an Land gezogen und haben dafür abgegeben Al Horford und eben diesen Pick mit der besagten Protection. Also, wenn das nicht klappt, dann hatte man immerhin irgendwann mal Danny Green. Also, alles gut. So, dann lass uns mal zu einem anderen Team springen, nämlich, ja, wir haben schon häufiger in letzter Zeit über sie geredet, aber es gibt immer mal wieder einen Grund. Das sind natürlich die Dallas Mavericks. Und ich glaube, so als Mavs-Fan muss es gerade auch echt mies sein. Also, du bist keiner, aber das macht auch keinen Spaß zurzeit, oder?
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eines der wenigen Teams ist, die wirklich noch weniger Spaß machen als die Sixers, muss ich sagen. Also nach der Trade-Deadline, wo man Luka Doncic abgegeben hat und Anthony Davis bekommen hat, da habe ich mir für kurze Zeit sogar, also ich habe es mir nicht eingeredet, aber ich konnte Leute verstehen, die sich quasi einreden, dass man dieses Jahr dann auf jeden Fall nochmal eine große Gefahr ist für die Playoffs und wirklich richtig angreifen will, weil die ganze Führungsstaff von den Mavericks, also Nico Harrison und Co., die haben ja auch wirklich in großen Tönen gespuckt, dass sie wirklich jetzt und in den nächsten 3 Jahren auf jeden Fall angreifen wollen und sie sehen mit diesem Team die große Zukunft und so weiter. Und dann hat sich Anthony Davis in seinem ersten oder zweiten Spiel relativ schnell verletzt, nachdem er furios angefangen hat zu zocken. Der fällt jetzt wohl noch aus bis ja Anfang April habe ich bei CBS gesehen, bei anderen Leuten klang aber auch schon durch, dass sein Agent und er überlegen, ob sie eventuell komplett verzichten, in der Saison nochmal eingreifen zu wollen. Und zwar liegt es daran, dass sich Kyrie Irving vorgestern oder so ein Kreuzband gerissen hat und damit ja mal mindestens den Rest der Saison plus vermutlich ja den Rest des Jahres ausfallen wird. Mal schauen, wann er da überhaupt wieder eingreifen kann. Also gibt ja Schätzungen zwischen 9 und 12 Monaten, was da so die Mindestdauer angeht, die da üblicherweise vorliegt. Da, glaube ich, muss man aktuell erstmal abwarten. Und ich meine, Kyrie ist jetzt auch schon 32, bald 33. Das ganze Team wird älter und so weiter. Also, dass man quasi jetzt für AD tradet, um im Hier und Jetzt besser zu sein, dann direkt die erste Chance quasi, ja, wegen Verletzungen verliert, ist natürlich wahnsinnig bitter für die Mavericks. Auch wenn ich die Vision schon nicht verstanden habe, hätte ich es ihnen auf jeden Fall gegönnt, dass wir das wenigstens mal sehen, ob das überhaupt klappt. Also, weil wenn nächstes Jahr, sagen wir mal, nächstes Jahr läuft es wieder halbwegs normal, Kyrie und Anthony Davis kommen normal zurückspielen und so weiter, dann ist es natürlich trotzdem eine Frage, weil sie dann beide ein Jahr älter sind, der ganze Kader wird älter und so weiter, Klay Thompson, ganzen anderen Spieler, da sind jetzt außer Derek Lively und ein paar anderen Namen ist da jetzt ja niemand großartig dabei, der durch besondere, ja, weil er besonders jung ist und besonders talentiert ist, glänzt. Also Max Christie könnte man noch nennen, der spielt auch ganz ordentlich, was ich so mitbekommen und gesehen habe. Aber mittlerweile legt er auch nur noch 13 Punkte auf. Also da werden jetzt vermutlich ja keine überragenden Talente dabei sein. Und ob man da mit dem Team dann nächstes Jahr wirklich nochmal so angreifen kann, wie es zwischenzeitlich diese Saison beziehungsweise eben letztes Jahr mit Luka Doncic noch aussah, da glaube ich, darf man als Dallas-Fan echt gespannt sein. Und ich würde mir da als Mavericks-Fan auch, muss ich sagen, nachhaltig Sorgen machen, glaube ich.
Ja, ja, klar. Man muss zu der Kyrie-Verletzung, finde ich, sagen, natürlich sind Verletzungen immer Pech. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also jedes Team, das solche Verletzungen hat und gerade dann langfristige Verletzungen, es hat natürlich irgendwie einfach Pech gehabt. Da kann die Franchise erstmal natürlich nichts dafür. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man Nico Harrison nicht an der Kyrie-Verletzung Schuld geben kann, aber an den Auswirkungen der Kyrie-Verletzung. Weil er eben mit diesem Trade ein ganz anderes Risiko eingegangen ist. Er hat ja bewusst, und selbst wenn man das sportlich rechtfertigt und sagt, das ist in Ordnung, was er gemacht hat, habe ich noch nicht so oft gehört, aber könnte man ja tun. Wenn man das sportlich rechtfertigt, muss man trotzdem zugeben, dass er ja die Timeline ziemlich verkürzt hat. Also du hast von den 3 Jahren gesprochen, 2, 3 Jahre. Das ist klar, wenn man auf das Alter der beiden schaut. Und er hat eben damit dafür gesorgt, dass eine Verletzung, die ja immer passieren kann, ganz andere Konsequenzen hat. Dadurch ist das erste Jahr schon mal futsch, okay. War sowieso nur ein halbes, könnte man sagen. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass sie auch am Anfang der nächsten Saison vielleicht noch angeschlagen sind. Das kann sein, dass er dann wieder zurückkommt und es ist in Ordnung, aber du weißt natürlich nie, wie kommt Kyrie zurück. Also Kyrie wird in diesem Monat 33, nächstes Jahr um die Zeit ist er dann 34 als Guard. Ich bin mir nicht so 100% sicher, wie das laufen wird. Also er wird mit Sicherheit schon noch ein guter Spieler sein, aber es kann natürlich auch sein, dass er nach und nach jetzt weiter abbaut, auch durch die Verletzung. Und diese Konsequenzen, die trägt Nico Harrison ja irgendwie dann mit dem Ganzen auch mit. Dadurch, dass diese Timeline dann nur 3 Jahre ist, wenn es nächstes Jahr nicht funktioniert, dann kommst du wirklich langsam in Schwierigkeiten. Und diese Timeline ist dann eben im Endeffekt das Problem. Was ich jetzt auch schon gehört habe, und da würde ich eher ein bisschen widersprechen, ist, dass die Mavs auch schuld wären, weil die Belastung von Kyrie jetzt so unermesslich gestiegen wäre und er in letzter Zeit irgendwie so viel mehr hätte machen müssen. Klar war er jetzt irgendwie der Go-To-Guy zuletzt, aber das stimmt allein, wenn man auf die Zahlen schaut, schon mal gar nicht. Also ich habe manchmal gelesen, zuletzt in den letzten Tagen, er hätte irgendwie um die 40 Minuten jetzt spielen müssen. Also vor seiner Verletzung in den 11 Spielen ohne Doncic waren es genau 36,6. Das waren 0,7 mehr, als er das vorher mit Doncic gemacht hat. Also da hat sich nicht viel verändert. Er hat auch nur 2 Abschlüsse mehr pro Spiel genommen oder 1,5. Also ich glaube, das kann man so ins Reich der Fabel verweisen. Ist klar, dass er jetzt ein bisschen mehr machen musste, aber das wird nicht ausschlaggebend gewesen sein. Ja, aber ist natürlich mega frustrierend. Und wenn man drauf schaut, nächstes Jahr AD 33, wie gesagt, Kyrie dann 34. In diesem dritten Jahr, in dem ja die Mavs ja auch laut Harrison dann noch auf dem Contender-Level sein wollen, sind sie 34 und 35. Und ich weiß nicht, also das Problem ist auch, siehst du irgendjemanden jetzt außerhalb von Kyrie, der das mal eine Zeit lang zumindest dann übernehmen kann oder ihn auch irgendwie entlastet? Weil ich finde, gerade so im Creation-Bereich sieht es danach schon echt dünn aus, oder?
Ja, absolut. Man könnte sich jetzt vielleicht von Jaden Hardy noch mal was erhoffen. Aber aktuell legt er auch nur 8 Punkte auf über die Saison. Ich glaube, wenn ich jetzt mal schaue, Splits seit dem All-Star-Break gibt's das. Sehe ich gerade nicht. Egal. Also da sehe ich jetzt doch hier. Da sehe ich jetzt auch nicht, dass er besonders viel mehr auflegt. Also bei Jaden Hardy hat man teilweise, finde ich, sieht man da ganz coole Ansätze oder mal so ein paar Scoring-Explosionen. Aber ja, besonders viel mehr, glaube ich, kann man sich da von dem Spieler tatsächlich auch nicht erhoffen, ehrlich gesagt. Und ja, selbst solche Spieler, die tun sich ja dann eigentlich ja leichter, wenn sie neben Leuten wie Kyrie etc. spielen können und nicht, wenn sie deren Rolle ersetzen müssen. Ansonsten hat das Mavericks-Team einfach, was Creation angeht, einfach extreme Limitationen. Also man hat jetzt noch Dante Exum, Spencer Dinwiddie im Team, aber das sind jetzt ja auch keine Scorer oder Creator vor dem Herrn. Und neben Kyrie hat man dann eben nur Anthony Davis mit Abstrichen, PJ Washington und Klay Thompson noch. Aber auch das sind ja jetzt keine typischen Scorer. Da ja, muss man jetzt einfach mal schauen. Ich glaube, ja, die Saison ist tatsächlich mittlerweile dann nach der Verletzung auch schon gelaufen, ehrlich gesagt. Also ist echt ein bisschen bitter, was so Starverletzungen schon wieder angeht. Haben wir doch ein paar Teams, die jetzt doch ordentlich reingehauen wurden. Also seien es die Spurs, die Mavericks, die Sixers, die wir schon besprochen haben. Also es ist schon bitter zu sehen, wie viele Top 10, Top 20 Spieler dann doch wieder ausfallen, leider.
Ja, siehst du auch an den Namen, die da jetzt so rumlaufen. Also zuletzt Spieler irgendwie auf dem Feld wie Kai Jones, Moses Brown war mal da, Kessler Edwards hat eine Menge gespielt, Omax Prosper hat viele Minuten bekommen, was ja sogar gut ist, also dass diese Spieler mal ein bisschen jetzt Raps bekommen, aber dann Leute wie Kyler Kelly und wie auch immer die heißen, die zeigen schon so ein bisschen, wie das gerade aussieht. Und ja, du kannst ja ansonsten jetzt auch in keine für andere Zwecke irgendwie gute Position mehr bringen und wirst damit nicht weit kommen. Ich glaube, wie es grundsätzlich weitergeht für die Mavs, wenn man einfach mal, das muss man ja hoffen, davon ausgeht, dass Kyrie dann nächstes Jahr, nächste Saison irgendwie zurückkommt und wieder halbwegs der Alte ist. Das haben wir letztens schon ausführlicher besprochen, können wir dann bei Zeiten mit Sicherheit auch nochmal tun. Aber ich finde es, also bei allem, was man über Kyrie sagen kann, also ich meine, Off-Court müssen wir nicht drüber reden, ist er ganz, ganz oft ein absoluter Volltrottel. Aber auf dem Feld sah er zuletzt halt einfach gut aus. Das muss man ehrlich sagen. Und es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ist ein ganz, ganz mieser Zeitpunkt für ihn, ehrlicherweise. Und tut extrem weh. Ich glaube, grundsätzlich muss man bei den Mavs jetzt einfach mal einen Cut machen. Tut alles ziemlich weh. Und ich will echt nicht in der Haut von Mavs-Fans sein. Wobei, wenn ich jetzt überlege, ich tausche, naja, dann habe ich immerhin den Vorteil, dass ich perspektivisch irgendwie noch als Sixers-Fan ein bisschen andere Vorstellungen haben kann, aber ist echt nicht einfach. Also Mavs gegen Sixers gerade zu schauen, da würde ich mir vermutlich auch irgendwas anderes raussuchen oder einfach spazieren gehen. Dann lass uns doch mal die Mavs gerade auch abhaken und zu einer bisschen erfreulicheren Story springen, nämlich ein Team, über das wir irgendwie in letzter Zeit gar nicht so viel geredet haben, die aber klammheimlich nach oben geklettert sind wieder mal, die aber auch, finde ich, ein paar Fragezeichen haben, nämlich die New York Knicks. Weißt du zufällig, was vom 20. April bis zum 2. Mai 2024 war?
Was letztes Jahr?
20. April bis 2. Mai, genau. Bisschen weniger als ein Jahr her.
Nee.
Es war die ziemlich epische Erstrundenserie zwischen den Sixers und den Knicks. Ich muss sagen, es war echt eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Auch wenn es eine Erstrundenserie war. So, also muss ich auch mal sehen. Und auch wenn die New York Knicks im Endeffekt mit 4-2 gewonnen haben. Aber es hat so richtig Bock gemacht, sich diese Serie anzuschauen. War wahnsinnig unterhaltsam. Auch wenn mir Josh Hart irgendwann einfach nur noch auf die Nerven ging. Weil ich weiß, der hat jeden Ball irgendwie dann geholt und immer noch mal eine zweite Chance. Und dann war der Wurf doch noch mal drin. Und die haben halt immer weiter probiert. Und ich muss sagen, ich habe in dieser Serie, so sehr, dass es Fan des Gegners irgendwie wehgetan habe, schon irgendwie diese Identität der Knicks verstanden, die sie letztes Jahr gespielt haben. Dieser unfassbare Hustle, immer weiter und immer noch mal probieren und den anderen einfach gehörig auf die Nerven gehen. Also, das war schon krass letztes Jahr. Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Trotzdem, Bilanz nach 61 Spielen ist die beste der letzten 28 Jahre. 40-21 jetzt und gehören klar zu den Top 3 im Osten. Wie nimmst du sie jetzt gerade so wahr? Also, es hat sich ein bisschen was verändert. Karl Anthony Towns ist da, Mikal Bridges ist da, ist aber vieles beim Alten natürlich geblieben. Dips spielt kurze Rotation, ist klar. Aber wie hast du sie bisher die Saison so wahrgenommen?
Ja, ich muss sagen, die Knicks sind so ein bisschen bei mir unterm Radar geflogen, muss ich sagen, weil ich im Osten die Cavs und die Celtics genauer beobachtet habe und dann eben ja die Teams, die irgendwie so ein bisschen dahinter waren. Also lange Zeit waren es die Magic und die Pacers, die mich interessiert haben. Dann habe ich bei den Bucks genauer hingeschaut, was da so abgeht. Ich habe natürlich immer mal wieder bei den Knicks reingeschaut, aber dass ich mal so konstant irgendwie die 5 Spiele oder so von dem Team verfolgt habe, das habe ich irgendwie nicht wirklich gehabt, muss ich sagen. Also jetzt nur in Vorbereitung für den Pod so ein bisschen. Und ich muss sagen, also ich kann mit der Spielweise von Jalen Brunson teilweise immer noch nichts anfangen. Also es ist mir schon sehr viel Foul-Geschinde, muss ich sagen. Aber, also keine Ahnung, als im Beat Connoisseur oder so, hat man das ja auch öfters mal gehört. Und ich muss schon sagen, da ist schon auch viel Skill einfach dabei. Also Jalen Brunson ist einfach, ja, ein extrem dominanter Spieler irgendwie, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht ansehen würde. Er ist ja doch relativ klein, also gerade mal so 6'2 vielleicht groß, mit Schuhen, aber auch dann wirklich schon. Und der ist halt offensiv einfach so krass, wie der sich gegen die größten Spieler teilweise auf dem Court durchsetzen kann und dann teilweise noch mit irgendwelchen Pumpfakes und so weiter in der Zone sich dann doch noch so Fadeaways oder irgendwelche Leaner und Floater erarbeitet. Das finde ich schon ziemlich krass. Und wie gut es einfach auch der Offense der Knicks tut, finde ich auch ziemlich erstaunlich. Und generell, ja, finde ich, machen sich die Knicks doch ja, recht ordentlich. Also laut Basketball Reference haben sie hier jetzt die viertbeste Offense der Liga. Defensiv ist man zumindest 19. Also so leicht unterdurchschnittlich. Das finde ich dann zumindest voll in Ordnung, würde ich sagen. Gerade mit Karl-Anthony Towns hinten drin ist es natürlich auch nicht so einfach, eine richtig gute Defense zu stellen. Das hat man mit Gobert in Minnesota zwar geschafft, aber ja, die Knicks haben was so Big Defender oder gerade Verteidiger, die einen riesen Impact haben, da jetzt vielleicht auch niemanden dabei, der über eine Regular Season da eine Defense so ankern kann, wie es eben Gobert in Minnesota konnte. Man hat dafür dann auf dem Flügel halt mit Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges, dann schon ein paar wirklich, wirklich coole Spieler dabei, die defensiv schon auch ja dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können, aber die ich, glaube ich, dann eher erst in den Playoffs spannend finden würde. Ich glaube, in der Regular Season sind da Big-Verteidiger einfach viel wichtiger und da ist Karl Towns einfach, ja, zu schlecht. Ich finde ihn zwar mittlerweile besser als noch vor ein paar Jahren und er ist dann nicht mehr, auch gerade im Vergleich mit dem Beginn der Saison, da war er ja wirklich katastrophal schlecht. Ich glaube, da haben die Gegner irgendwie so die ersten paar Wochen 90% der Abschlüsse im Korb getroffen, wenn Karl Towns der nächste Verteidiger war oder so, und mittlerweile ist es zumindest besser geworden. Aber teilweise, ja, sieht man da schon noch, dass er einfach ein offensiver Gamechanger ist, aber defensiv dem Spiel einfach nicht seinen Stempel aufdrücken kann. Dafür, offensiv ist halt schon krass, was er für einen Unterschied machen kann. Also er nimmt ja tatsächlich gar nicht so viele Dreier, wie man meinen würde vielleicht. Also er nimmt gerade mal 6,7 Dreier. Also das sind zum Beispiel auf 100 Possessions 6,7 Dreier. Das sind zum Beispiel weniger als Ocho Anunoby, den jetzt vermutlich niemand als klasse Shooter großartig bezeichnen würde, aber bei Karl Towns ist es einfach so, dass er, da er oft vom Gegner schon big verteidigt wird, einfach für so viel Zusatzspacing sorgt, was dem Team einfach extrem gut tut und gerade den kleinen Spielern wie Josh Hart oder auch Jalen Brunson, wenn die den Ball haben, haben die einfach viel, viel mehr Platz und das sieht man einfach auch, weil Towns einfach verteidigt wird wie jemand, der, keine Ahnung, der beste Big-Man-Shooter of all time wäre. ja, und das hilft dem Team einfach enorm und macht das Ganze auch sehr cool anzuschauen, finde ich.
Ja, erstmal zum Positiven, du hast angesprochen, die Offense. Ja, klar, also Karl-Anthony Towns hilft da enorm. Also ich denke, man kann, und das zeigen ja auch die Zahlen, klar sagen, dass die Knicks eine der besten Offenses der Liga stellen. Also die Stretch-Element, selbst wenn er nicht so viele nimmt, hast du natürlich immer die Gefahr und dieses Two-Man-Game zwischen Cat und Brunson ist einfach enorm gut. Ich finde auch, ehrlicherweise, bei Brunson wird ja immer drüber diskutiert, ja, es ist ein Star, es ist einer der besten Guards der Liga, aber wie gut ist er denn wirklich? Ist er jetzt auf dem Level wie Spieler, die ja, die ein Spiel jederzeit entscheiden können, die diesen absoluten Outburst geben, wie dann Doncic oder sowas? Ich finde das schon ziemlich krass, was er teilweise macht. Also ich will den jetzt gar nicht in irgendeine Kategorie einordnen oder so, aber wahnsinnig klatsch unterwegs auch wieder mal. Also auch in dieser Saison hat in den Klatsch-Situationen, also wir reden da, wie gesagt, über die letzten 5 Minuten, plus minus 5 Punkte. Da war nur Trae Young ein Spieler, der insgesamt mehr Punkte erzielt hat. Mit dem will ich jetzt gar nicht vergleichen oder so, aber zeigt nur wieder, James Brunson oder generell die Knicks ziemlich klatsch unterwegs. Und das ist ja auch entscheidend, wenn du in Playoff-Situationen kommst, dass du jemanden hast, der vorangehen kann, dass du nicht einfach nur irgendwie auf allen Ebenen gut bist und dann macht jemand einen Gameplan gegen dich und irgendwie findet sich niemand, der dann vorangehen kann. James Brunson kann das halt. Und in Karl-Anthony Towns hast du halt eine zweite Waffe, die das auch kann. Und die beiden ziehen so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass dann die anderen natürlich auch wieder davon profitieren können, die jetzt auch keine absoluten Vollidioten sind, sondern es sind ja Leute, die auch absoluten Beitrag dann leisten können. Und gerade wenn sie dann wieder frei sind, denke ich, beschreibt die Offense ganz gut und auf die vertraue ich auch. Also ich gehe von aus, auch wenn sich ein bisschen was verändert hat, dass das gut laufen wird, auch in Richtung Playoffs in der Offense. Du hast halt den Unterschied, finde ich, zum letzten Jahr. Das habe ich gerade in dieser angesprochenen Serie sehr stark gemerkt, in denen die Knicks einfach wahnsinnig oft im zweiten Versuch erst gepunktet haben. Aber sie haben halt gepunktet, also war es unterm Strich egal, wie da irgendein True-Shooting oder so aussah, wenn du den Ball dann wieder hast und die Punkte dann halt reinmachst. Also letztes Jahr auch eine Regular Season Platz 2 bei den Second Chance Points, in Playoffs dann Platz 1. Und dieses Jahr ist es nur Platz 16. Das ist aber völlig egal, weil dafür hast du halt das fünftbeste True Shooting. Also irgendwie hat sich es einfach nur ein bisschen umgedreht. Und Hartenstein war natürlich jemand, der letztes Jahr in dem Bereich sehr, sehr viel gemacht hat. Sehr viele Bälle und dann auch wusste, was er damit anfangen soll. Das ist jetzt anders, wird sich sicherlich jetzt nochmal ändern, wenn du Mitch Robinson jetzt drin hast, der nur 3 Spiele mit jeweils ungefähr 15 Minuten bisher auf dem Court stand. Aber es gibt, glaube ich, 2 Punkte, über die wir bei den Knicks noch reden müssen, abgesehen von vielleicht ein paar konkreten Spielern noch. Zum einen die Defense und zum anderen die Performance gegen richtig gute Teams. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Defense an, die hast du auch schon eben angesprochen. Ich glaube schon, dass Karl-Anthony Towns isoliert echt eine massive Schwäche ist. Also natürlich, du hast das Recht, der sah teilweise wieder besser aus in den letzten Jahren oder hat einen gewissen Sprung gemacht. In Minnesota hat er den halt neben Rudy Gobert gemacht. Das ist natürlich eine andere Rolle. Jetzt hat er auf der 5 spielen müssen und da siehst du halt brutal einfach, wie schwierig das ist. Weil das Problem ist halt, du hast ja gesagt, sie haben in Bridges, Anunobi oder auch Hart gute Verteidiger, also teilweise bis sehr gute. Bridges und Anunobi sind ja schon isoliert betrachtet auf einem ziemlich, ziemlich guten Level. Das Problem ist, wenn Cat halt so viel Fehler macht, dass diese Spieler immer wieder aushelfen müssen, hast du natürlich woanders wieder Lücken. Und irgendwie ist es ein Teufelskreis. Also ich weiß noch nicht, ob das aktuell vielleicht einfach das Limit ist, was dafür sorgt, dass die Knicks, egal wie gut sie offensiv sind, im Endeffekt nicht sehr weit kommen werden. Und meine Frage ist im Endeffekt, wie wirkt sich jetzt die Rolle von Mitchell Robinson aus? Weil das sorgt ja dafür, dass Cat wieder auf die 4 rückt. Ich gehe von aus, dass man ihn wahrscheinlich starten lassen wird. Vielleicht auch dann manchmal nicht. Vielleicht wird sich in den Playoffs das dann auch ändern. Aber wie siehst du das? Wie weit kann man mit Robinson kommen? Oder ist es eigentlich auch nicht der richtige Spieler? Weil das wäre so mein Take. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ein sehr, sehr verletzungsanfälliger Mitchell Robinson, der auch letztes Jahr nicht viel gespielt hat, dass der jetzt irgendwie dauerhaft wirklich die Lösung sein kann, auch wenn du eigentlich einen defensiv starken Big irgendwie neben Cat jetzt bräuchtest.
Ja, ist tatsächlich keine ganz so leichte Frage, finde ich. Da muss ich Tom Thibodeau bestimmt das auch erstmal genauer anschauen. Ich meine, bei Mitchell Robinson hat man halt immer wieder gesehen, dass er zwar teilweise Starter ist, aber dann nicht so viele Minuten sieht. Also in den letzten Jahren waren seine Minuten konstant so bei ja knapp über 25 rum, sowas um den Dreh. Ich schätze, er wird vermutlich eher wieder Richtung 20 tendieren. Ob er 25 Minuten in dem Team sieht, weiß ich gar nicht genau. Klar hilft er irgendwie neben Karl-Anthony Towns auf jeden Fall, aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das deine Offense einfach enorm schwächt, wenn er mit draufsteht. Also weil er zwar, was so Offensiv-Rebounding und so angeht, schon ja ganz cool ist, aber ansonsten kommt da halt echt nicht viel. Und da weiß ich nicht genau, ob es dir dann nicht einfach quasi deine größte Stärke nimmt, wenn du einen defensiv starken Big spielen musst. Ja, ich weiß nicht, in den Spielen, die bisher mit Robinson waren, sah es jetzt auch nicht besonders aus, muss ich sagen. Ich glaube, er hat aber auch in allen Spielen statt Towns als mit Towns gespielt. Also wie Towns neben ihm aussieht, müsste man erst noch sehen. Also hat man bisher auf jeden Fall noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich gar nicht. Ich glaube, das müsste man erstmal noch so ein paar Spiele beobachten, bevor man da eine klare Aussage treffen kann. Also im letzten Spiel gegen Golden State, da war ja Towns raus und hat dann mit Robinson gestartet. Und in den Spielen davor, in denen Towns gestartet ist und auch 30 bis 40 Minuten gespielt hat, da hat Robinson dann auch wirklich nur so 12, 13 Minuten gesehen, eben halt immer genau die Minuten, die Towns nicht auf dem Feld war anscheinend. Also von dem her, da wäre ich mir jetzt echt nicht sicher, ob er da wirklich so einen Impact liefern kann offensiv.
Ja, das ist eben auch meine Befürchtung. Dazu, wie gesagt, die Verletzungsanfälligkeit. Aber ich sehe eben auch keine Lösung defensiv da drin, wenn du die ganze Zeit das Ding mit Towns durchziehst. Wie gesagt, egal wie gut die Offense ist, also die ist phänomenal, da müssen wir gar nicht drüber reden. Auch wenn sicherlich in den Playoffs dann Teams andere Antworten darauf finden, glaube ich, es wird nach wie vor einer der besten sein. Aber du hast halt das Problem, ich habe mal geschaut, wenn man sich nur die Niederlagen der Knicks in der Saison anschaut, und da reden wir halt fast immer von Spielen, in denen Towns dann auf der 5 gespielt hat, da haben die Knicks tatsächlich sogar die schlechteste Defense der Liga. Also sind auf Platz 30 im D-Rating bei den Niederlagen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man teilweise auch manchmal richtig abgeschlachtet worden ist. Und das bringt mich irgendwie zu der Frage, ich habe auch selbst keine Antwort drauf, ob man irgendwie schauen muss, dass man in Zukunft an der Stelle von Mitch Robinson erstmal jemanden reinkriegt, der dauerhaft fit bleiben kann, und zum anderen jemanden, der vielleicht perspektivisch wirklich neben Towns spielen könnte, weil ich sehe nicht, dass man damit wirklich unfassbar weit kommen kann, weil du wirst halt immer wieder das Problem haben. Also ich habe zwar auch schon gesehen, da sind wir wieder bei der alten Serie gegen die Sixers, dass Anunoby mal Embiid verteidigt hat, so, aber das wird halt auch nicht dauerhaft funktionieren, auch wenn ich dem Typ alles zutraue. Ja, aber vielleicht ist das wirklich eine Option, auf die man mal schauen kann. Die Knicks haben ja relativ lange die Leute noch an sich gebunden. Der Einzige, der nicht ganz so lang ans Team gebunden ist, also wenn man mal so ein bisschen auf die Verträge schaut, ist Mikal Bridges. Und da wäre natürlich die Überlegung, also es ist jetzt alles sehr spekulativ, wenn man wirklich sagt, wir müssen irgendwie defensiv uns auf dieser wichtigsten Position verstärken und Mitch Robinson ist irgendwie nicht die Lösung, kann man natürlich perspektivisch gucken, ob Bridges wirklich langfristig ein Teil des Teams ist. Mit Robinson ist es dann nicht mehr. Vielleicht lässt sich dadurch irgendwie ein bisschen was machen, aber die anderen Verträge, also eigentlich ist die Timeline ziemlich perfekt. Ne? Das ist auch das, was mir in den Knicks wirklich gut gefällt. Wenn man schaut, Anunoby ist jetzt 27, Brunson und Bridges sind 28, Towns und Hart sind 29. Also es ist ja eigentlich wie gemalt. Das ist absolut perfekt. Und die Verträge laufen auch alle, wie gesagt, noch länger. Fast alle. Brunson, Towns, Anunoby und Hart sind alle bis 2028. Brunson, Towns haben danach noch eine Player-Option. Ja, und dann, wie gesagt, Bridges ist nur der Einzige, der vor Saisonstart Verlängerung über 2 Jahre abgelehnt hat. Ansonsten wäre die Timeline wirklich fast identisch, aber das ist sie bei 4 von 5 der Kernspieler, wenn man Robinson jetzt mal rausnimmt. Und das ist, glaube ich, aber eine sehr, sehr gute Basis, jetzt erstmal weiterzumachen, oder?
Ja, absolut. Man muss natürlich jetzt mal schauen, wie es in den Playoffs aussieht, das Ganze, und dann eventuell ja nochmal einen kleineren Retool anfangen, beziehungsweise, also kein Retool im klassischen Sinne, sondern einfach nochmal ein paar Spieler vielleicht austauschen, die man jetzt eben nicht gebrauchen kann. Man hat natürlich auch bei den Knicks immer wieder dieses leidige Thema mit den Minuten, dass die Spieler eben zu viele Minuten spielen müssen, wenn man in die Top Minutes per Game Kategorie reinschaut bei Basketball Reference zum Beispiel, dann sieht man, dass Mikal Bridges und Josh Hart auf Platz 1 und 3 der meistgespielten Minuten sind. Auf Platz 8 ist OG Anunoby, Jalen Brunson ist auch noch Platz 19, also unter den 20 meistgespielten Spielern stehen quasi 4 Leute von den Knicks. Aber ich muss sagen, ich finde, das war halt aktuell bei den Knicks einfach ziemlich alternativlos. Also man hatte halt lange diese Robinson-Verletzung. Precious Achiuwa ist mal ausgefallen. Adil Hukporti fällt jetzt wieder aus, hat aber auch schon 25 Spiele davor machen können. Aber trotzdem, jetzt quasi immer mal wieder war halt jemand verletzt. Und ich glaube, wenn man ein paar fittere Spieler gehabt hätte, dann glaube ich, wäre das nicht so das Problem geworden. Plus, man muss natürlich auch sagen, der Mikal Bridges-Trade direkt vor Beginn der Saison, der kam natürlich auch ziemlich kurzfristig, muss man sagen. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Zeit und Flexibilität gehabt hätte, dann hätte man bestimmt noch den ein oder anderen Spieler reingeholt, um da das Ganze aufzufedern oder aufzufangen. Ja. So wie die Saison jetzt gelaufen ist, ist es natürlich ein bisschen bitter, aber ich glaube, für die erste Saison von diesem Experiment ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber von diesem neuen Kader ist es, glaube ich, ganz, ganz okay auf jeden Fall. Man ist ja aktuell auch schon Dritter im Osten und ich glaube, ja, so richtig, da können wir vielleicht später noch drüber reden, wie du sie siehst als Contender. Also man kann sich zumindest Chancen ausrechnen auf Conference Finals, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also ich meine, du kannst natürlich auch mit einer wahnsinnig guten Offense weit kommen und andere Punkte wie dieser Hustle, den ich vorhin beschrieben habe, die sind natürlich nach wie vor irgendwie auch noch da. Verändert sich jetzt mit Sicherheit noch mal was. Was mir massive Sorgen macht, muss dann auch mal schauen, wie sich das Team noch weiterentwickelt. Aber was ich schon ziemlich eindrucksvoll fand, im negativen Sinne, war die Bilanz gegen andere Contender. Und die ist wirklich krass. Also krass schlecht, muss man sagen. Also 0-6 sieht es zurzeit gegen die Cavs, OKC und Celtics aus. Also sie haben jedes Spiel gegen diese drei Teams verloren. Und das sind eben nicht nur irgendwie Niederlagen, sondern das sind zum Teil wirklich ziemlich deutliche Niederlagen. Also vier dieser, also es waren jetzt insgesamt gegen die Celtics drei Niederlagen, gegen die Cavs zwei und gegen OKC zwei. Und in all diesen Spielen haben sie nur einmal einstellig verloren, gegen die Cavs mit -6 und sonst, um es einfach mal so zu illustrieren, gegen die Celtics -23, -27, -13. Das zweite Spiel gegen die Cavs -37 und gegen OKC -10 und -25. Also sie sind teilweise wirklich richtig untergegangen gegen diese Teams. Ich so 100% kann ich mir es noch nicht erklären, aber es bringt einem natürlich schon so ein bisschen Sorgenfalten. Brian Windhorst hat das so bezeichnet, er sieht sie nicht als Contender, sondern quasi als Pretender, hat er gesagt. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil ich hätte sie, wenn ich sie jetzt isoliert gegen ein anderes Team gesehen hätte, gegen irgendein mittelmäßiges Team und die Knicks gewinnen das, hätte ich mir nicht vorgestellt, dass sie dann ein Spiel gegen die Celtics oder so wirklich mit mehr als 20 Punkten verlieren, sondern hätte die Dinge irgendwie so ein bisschen enger eingeschätzt. Fällt dir irgendeine Erklärung dafür ein? Oder sind die Teams dann einfach so wahnsinnig gut zurzeit, dass sie da den Unterschied machen? Müssen wir uns da Sorgen in Richtung Playoffs machen?
Naja, also man muss sagen, vor der Saison, glaube ich, hatten viele gehofft, dass man mit der Mikal Bridges Verpflichtung für die Boston Celtics, also für Jalen Brown und Jason Tatum, einen guten Defender gefunden hat, der da auch im 1 gegen 1 mal ein bisschen dagegen halten kann. Man muss halt sagen, dass gerade Jason Tatum ist halt einfach schon nochmal ein Stück größer und kräftiger als Mikal Bridges und tut sich, glaube ich, auch gegen die Knicks Defense einfach leichter, als man das annehmen würde. Dazu, ja, finde ich diese Regular Season Matchups als Vergleich herzuziehen einfach immer ein bisschen kompliziert, einfach weil man dafür genau schauen müsste, wer hatte da jetzt, war da gerade jemand im Back-to-Back, welche Spieler sind da genau ausgefallen, also waren vielleicht bei dem einen signifikant kannte Spieler draußen, bei dem anderen gar nicht. Dazu, ja, der Vergleich gegen diese Top-Teams, der hilft natürlich normalerweise schon, um zu schauen, ob man mithalten kann. Man muss halt sagen, die Cavs sind halt dieses Jahr ein absolutes Überfliegerteam, genauso wie die Thunder, die halt beide überragend dastehen. Dass man gegen die dann mal ein Spiel verliert, sollte einen jetzt auch nicht so überraschen, ehrlich gesagt. Ich finde halt das Matchup, was die Celtics, bisschen generell, was die Knicks haben mit anderen Teams, ist vielleicht nicht so brillant, wie man es annehmen würde. Also man hat schon gute Offensivspieler und auch Leute, die ein Problem sind, aber man hat jetzt nicht so diese Naturgewalt oder Downspieler quasi, also keine Ahnung. Die Celtics haben Jason Tatum, die Thunder haben SGA, die Nuggets haben zum Beispiel Nikola Jokic oder so, und so ein Spieler fehlt dem Team halt klar. Also Jalen Brunson spielt eine gute Saison auf jeden Fall, und man sollte das auch nicht verkennen, wie wichtig er für das Team ist mit seinem Scoring und mit seinem, ja, erratischen Spiel teilweise, was nicht ganz konventionell auf jeden Fall verläuft, aber er ist halt trotzdem ein Spieler, der ein bisschen ausrechenbar, klingt so gemein, aber der ein bisschen einfach zu stoppen ist, glaube ich, als andere Spieler. Und ansonsten hat der Kader halt dann nicht so diese klare zweite Option, finde ich. Also der hat viele Spieler, die ein bisschen was machen können. Also gerade Karl-Anthony Towns ist natürlich auch mal ein Mismatch oder so, aber am Ende weiß ich nicht, also wenn dann ein Spiel drauf hinauslaufen würde, dass Karl-Anthony Towns 25 Abschlüsse nehmen soll und das dann macht und da quasi halbwegs effizient bleibt, aber ansonsten irgendwie das Team so ein bisschen rausgebracht wird, dann glaube ich, wäre ich als Gegner relativ zufrieden, selbst wenn Karl-Anthony Towns dann individuell ein gutes Spiel gemacht hat, weiß ich halt nicht, ob er quasi ein Team so beflügeln oder elevaten kann, wie es andere Spieler können. Und das fehlt dem Team irgendwie so ein bisschen, finde ich. Das kann man zwar in der Regular Season ganz gut kompensieren, und gegen schlechtere Teams ist es auch überhaupt kein Problem, weil da ist die individuelle Klasse oder die generelle, die breite Klasse, die man auf den Top 6, Schrägstrich, vielleicht 7 Positionen hat, gut genug, aber danach fällt es halt so ein bisschen ab, und so diese absoluten Highs, die andere Spieler haben, die fehlen in dem Team so ein bisschen, finde ich. Und deshalb finde ich es ja irgendwie auch schwer, mir vorzustellen, dass das Team auf jeden Fall in die Conference Finals oder sogar weiterkommen könnte. Also wir müssen es von Cleveland auch erstmal sehen. Da haben wir letztes Jahr auch keine überragende Leistung gesehen. Und auch Boston gefällt mir dieses Jahr jetzt nicht so toll teilweise. Aber insgesamt, ich weiß nicht, man ist halt immer noch der amtierende Champion. Spielt sich so ein bisschen in der Regular Season, finde ich. Und ich glaube halt schon, dass man so ein vielleicht nicht den LeBron James Playoff-Schalter hat, aber ja, ich weiß nicht, also gegen fittes Celtics-Team möchte ich auf jeden Fall auch nicht unbedingt spielen müssen in den Playoffs, muss ich sagen. Und dann tue ich mir schon schwer, die Knicks da als so klare Gefahr zu sehen, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, ein Kernpunkt, den du auch gerade angedeutet hast, ist, dass man gegen die Knicks wahrscheinlich relativ gut gameplanen kann. Egal, ob das darin besteht, dass du, was jetzt auch in der Regular Season schon oft siehst, dass Karl-Anthony Towns eben konsequent attackiert wird, oder eben, dass du Jalen Brunson vielleicht ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen besser stoppen kannst als andere Starguards. Ich glaube, das, was die Knicks stark machen kann, und deswegen sind sie offensiv ja auch so wahnsinnig gut, ist, dass sie ziemlich variabel sind und das eben nicht nur von diesem einen Spieler abhängt, bei weitem nicht. Es kommen noch ein paar andere Faktoren halt dazu, also nicht nur Brunson, Towns und Spieler, die mal irgendwelche ein paar Würfe reinmachen oder wie auch immer, auch wenn das, wie gesagt, Shooting ja jetzt gar nicht so das Riesending ist bei den Knicks. Ich finde, ein Spieler, den man vielleicht noch mal ein bisschen hervorheben muss, und ich war auch überrascht, wenn man schaut, wie er sich jetzt wirklich noch mal weiterentwickelt hat, ist Josh Hart, den ich für so ein Playoff-Setting, also ich habe vorhin schon gesagt, der hat mich genervt, aber das ist irgendwie eigentlich eher ein Kompliment. Ich finde, es ist ein ganz merkwürdiger Spieler manchmal. Und der könnte in solchen Playoff-Situationen echt nochmal wieder eine große Rolle spielen. Es ist jemand, der ganz verschiedene Stärken mitbringt. Also es ist nicht nur der Hustle und das Rebounding, also fast 10 Rebounds pro Spiel, als jemand, der nominell eigentlich, ja, irgendwie, den man vielleicht als Guard oder was auch immer einsortieren würde. Und damit halt unter den Leuten, die das regulär sind auf dem Papier, die Nummer 1 in der Liga und zahlen irgendwie in dem Bereich wie ein Big Man eher. Er ist halt jemand, der jetzt keine irgendwie besonderen athletischen Fähigkeiten hat, sondern das auf andere Art und Weise macht. Aber er ist halt auch jemand, und deswegen sage ich, er hat sich nochmal verbessert jetzt, der echt auch was für andere machen kann. Also gar nicht, weil er jetzt irgendwie mit dem Ball lostribbelt und irgendwie mega kreieren kann, sondern er ist halt jemand, der oft den Vorteil irgendwie noch erweitert. Also wenn ein anderer Spieler eine Situation kreiert, dann ist er derjenige, der dann irgendwie nochmal so den Extrapass spielen kann. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum er jetzt auf fast 6 Assists pro Spiel kommt. Also, wenn man die Knicks nicht so verfolgt hat, wird man wahrscheinlich fast ein bisschen überrascht sein, dass es wirklich so viele bei ihm sind. Aber es zeigt halt, er macht von allem etwas. Und jemand, den du wunderbar in diesen Flow der Offense reinbringen kannst. Ja, und hat ansonsten andere Stärken. Also ist ein ziemlich guter Cutter auch. Also hat da ein sehr gutes Gefühl dafür, was er machen muss. Und ja, irgendwie diese Kombination aus relativ variablen Scoring, den Dingen, die er auch für andere dann machen oder, wie gesagt, eher erweitern kann, und diesem Kampf an den Brettern, das macht ihn alles, finde ich, sehr, sehr wertvoll für dieses Team. Und das ist eben dann diese Unausrechenbarkeit, obwohl, also es ist eigentlich paradox, du kannst gut gameplanen gegen die Knicks, was die einzelnen Spiele angeht, aber wenn dann alle offensiv performen, dann wird es halt doch wieder schwierig, weil irgendwie von allen Seiten etwas kommt. Also deswegen sage ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich die Offense gut auf die Playoffs übertragen lässt, selbst wenn sie gut zu gameplanen sind. Nur bei der Defense kann ich es halt mir irgendwie im Endeffekt nicht vorstellen, wenn ich dann dran denke, wie Karl Anthony Towns ziemlich lost da rumläuft und man immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass er gar nicht genau weiß, was er jetzt eigentlich tun soll. Und ja, man sich irgendwie das Augenrollen bei Bridges und Anunoby schon vorstellen kann, wenn sie wieder weg müssen von ihren Leuten und irgendwie aushelfen und ja, dann unterm Strich dadurch einfach kein gute Defense für das Team rausspringt. Ja, ist schwierig, aber ich glaube, die Knicks sind ein Team, das irgendwie Spaß machen wird. Also ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein.
Ja, davon würde ich auch auf jeden Fall ausgehen. Ich bin auch wirklich gespannt, wie im Osten die Playoffs verlaufen werden. Ich glaube, gerade mit den Cavs, den Celtics und den Knicks hat man da schon 3 Teams, die auf jeden Fall eine gewisse Spannung mitbringen. Und dann auch dahinter, finde ich, sind da noch ein paar Teams dabei, wo ich mir genauer anschauen will, wie das Ganze in den Playoffs dann aussehen wird. Also die Bucks mit Dame und Giannis sind da natürlich zu nennen, aber eben auch die Pacers, dann die Pistons sind dieses Jahr ein richtig cooles Team. Hast du vorhin auch schon off-air zu mir gesagt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze dann in den Playoffs aussieht, wie dieser Kate Helio Ball funktionieren wird zum Beispiel.
Ja, absolut. Also Pistons machen mir dieses Jahr Spaß. Ich habe sie ja in Kate Anfangszeiten schon immer gern verfolgt. Irgendwann hatte ich dann so einen Downer. Letztes Jahr genau rechtzeitig zu dem Punkt, an dem es dann wieder bergauf ging. Und jetzt bin ich natürlich wieder zurückgekehrt nach einem kurzen Stopp auf den Hype Train. Macht Spaß, ihnen zuzuschauen, aber wie du es ansprichst, es gibt wahrscheinlich auch Grenzen, es gibt Fragezeichen, da müssen sie erst Antworten drauf finden, aber es ist halt beim jungen Team so, ne? Es kommen die Playoffs rein und ist erstmal völlig egal, ob sie direkt am Anfang rausfliegen. Es geht erstmal um die Erfahrung und darum zu sehen, was funktioniert nicht. So, und ja, deswegen, ich werde sie weiterverfolgen, das ist ganz klar. Ich werde weiterverfolgen, wie meine Sixers ich will nicht sagen hohen Pick, sondern überhaupt einen Pick kämpfen. Und die Mavs weiß ich nicht, ob wir die überhaupt noch mal verfolgen diese Saison. Ja, naja, ich muss natürlich sehen, wie Dwight Powell sich dann irgendwie abrackert mit seinen schweren Knochen unterm Brett, wenn er überhaupt so weit kommt. Aber da gibt es vermutlich ein paar spannendere Sachen. Und ich würde sagen, dann machen wir hier einen Haken dahinter. Freuen uns darüber, dass die Knicks bestimmt noch eine weitere tolle Saison spielen und sind gespannt, wie es in Playoffs weitergeht. Wenn jetzt nicht Shams noch irgendwas rausgehauen hat, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier in die Nacht. Oder hat sich dann im Endeffekt noch, ich weiß nicht, Donovan Mitchell verletzt oder so. Es wird irgendwie zu der Saison passen.
Mal den Teufel nicht an die Wand. Ich glaube, das Einzige, was Shams gepostet hat, seitdem wir aufnehmen, ist, dass Paul George heute raus ist gegen die Celtics, aber das ist jetzt vermutlich auch nichts, was besonders relevant sein wird.
Ja, wenn morgen früh ein Podcast rauskommt, dann wissen wir, sein Versprechen hat er nicht ganz eingehalten. Ja, tut zurzeit nicht so richtig weh, aber dann freuen wir uns auf das nächste 50-Punkte-Spiel vielleicht von Quentin Grimes oder so, und ich würde sagen, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dann haben wir noch ein paar andere Teams im Petto und noch ein paar andere Ideen. Und ich sag danke, ciao und macht's gut.
Ciao. Talking about